Vereinbarkeits-Espresso. Ein Podcast von Erfolgsfaktor Familie.
Wir haben 8.30 Uhr und damit möchte ich alle Eingeschalteten herzlich willkommen heißen zum heutigen Vereinbarkeits-Espresso. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Sophia Kassim, ich bin Projektreferentin im Netzwerkbüro Erfolgsfaktor Familie und spreche in dieser Folge mit Luisa Kunze von der Bertelsmann Stiftung. Gemeinsam werden wir einen Blick auf den zweiten Teil der Studienreihe Spannungsfeld Vereinbarkeit werfen und diskutieren in dem Zusammenhang, was es eben braucht, damit Vereinbarkeit wirklich partnerschaftlich gelingt und welche Rolle Unternehmen dabei spielen können. An dieser Stelle nochmal herzlich willkommen, Luisa. Toll, dass du da bist. Ich freue mich total auf den Austausch. Und die brennende Frage ist natürlich erstmal, um das Eis zu brechen, wie trinkst du deinen Kaffee morgen am liebsten? Wir sind ja im Vereinbarkeit-Espresso.
Ja, vielen Dank, Sophia. Ich würde sagen, ich trinke meinen Kaffee am liebsten in Gesellschaft. Also ich bin gar nicht die, die morgens direkt zur Kaffeetasse greift, sondern erst so nach 2-3 Stunden, wenn man vielleicht die erste Pause braucht. Und dann mag ich es sehr, im Büro an die Kaffeemaschine zu gehen und den Kaffee mit einer netten Begegnung zu verbinden. Und dann würde ich sagen, darf ein Schuss Hafermilch nicht fehlen, wenn es jetzt um die Kaffeespezialität geht vielleicht. Mhm. Aber so das Setting ist vielleicht entscheidend für mich, ja.
Oh, wie schön. Das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Aber macht natürlich Sinn, so schmeckt der Kaffee noch besser. Aber was müssen wir sonst noch über dich und die Bertelsmann Stiftung wissen?
Also die Bertelsmann Stiftung, einige kennen sie vielleicht, aber nochmal so zusammengefasst, ist eine gemeinnützige Organisation, die vor allem Impulse für gesellschaftliche Veränderungen setzt und Teilhabe auch fördern möchte. Und mich persönlich motiviert, dass wir immer versuchen, in der Arbeit bei der Stiftung Evidenz und Daten eben mit Dialog auch zu verbinden, also die Impulse, die wir in der Forschung oder in den Daten sehen, auch in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ja einzugeben und darüber in den Austausch zu kommen. Und wir haben ein Wirtschaftsprogramm bei der Stiftung und ich arbeite da im Projekt Beschäftigung im Wandel. Und wie der Titel schon so schön sagt, beschäftige ich mich da oder wir als Team uns mit den zentralen Veränderungen eben am Arbeitsmarkt mit Beschäftigungsthemen. Und mein Herzensthema war das schon immer, auch die Gleichstellung am Arbeitsmarkt und eben Vereinbarkeitsthemen. Genau, und das trägt mich so durch die Arbeit. Ich persönlich habe VWM Politik studiert, also auch interdisziplinär. Und ich glaube, diese Sichtweise, immer verschiedene Perspektiven zu verbinden, das machen wir auch in unserer Arbeit gern. Versuchen einfach immer, die Brücke irgendwie auch zu bilden zwischen dem, was wissenschaftlich irgendwie an Ergebnissen da ist und dem, was in der Praxis und durch gute Kommunikation dann auch ankommt bei denen, die es betrifft.
Eine sehr, sehr wichtige und wertvolle Kombination, wie ich finde. Und das werden wir heute auch im Vereinbarkeits-Espresso machen. Wir schauen uns im ersten Teil erstmal die Studie an, um die es tatsächlich auch geht und die zentralen Ergebnisse. Und dann gucken wir auch ein bisschen in die betriebliche Praxis, was das eigentlich auch bedeutet für Unternehmen. Und genau, jetzt habe ich schon ein bisschen angerissen. Es ist ja eine Studienreihe, Spannungsfeld Vereinbarkeit. Also es sind insgesamt ja 3. Worum geht es genau? Und wir haben uns jetzt tatsächlich den zweiten Teil rausgepickt. Vielleicht magst du uns da auch ein bisschen einführen.
Ja, sehr gerne. Also die Studienreihe oder Veröffentlichungsreihe Spannungsfeld Vereinbarkeit basiert auf einer repräsentativen Online-Befragung, die, sag ich mal, den Oberbegriff Erwerbs- und Sorgearbeit im Paarkontext trägt. Und die hat das Institut für Arbeit und Qualifikation, vor allem das Team von Angelika Kümmerling, wissenschaftlich für uns umgesetzt. Und wir haben das eben eng begleitet und gemeinsam auch aufgestellt und konzeptioniert. Und Ziel der Untersuchung war es eigentlich, also erstmal der Befragung insgesamt, die bestehenden Erwerbsmuster und deren Gründe und auch die Aushandlungsprozesse von Männern und Frauen und insbesondere natürlich von Frauen mit Sorgeverpflichtungen besser zu verstehen, um dann daraus irgendwie gute Handlungsempfehlungen und Ableitungen zu treffen. Wo könnten wir vielleicht noch was ändern? Und die Studien oder eben die 3 beruhen auf diese Online-Befragung. Da haben wir 2.500 Personen im erwerbsfähigen Alter befragt. Und die zweite Studie bezieht sich dann nochmal vor allem auf eine Unterstichprobe, wo wir uns nur auf diejenigen fokussiert haben, die zum Zeitpunkt der Befragung auch in einer Paarbeziehung gelebt haben, weil uns genau diese Dynamiken interessiert haben. Und noch der Clou, also das noch zum Technischen sozusagen dahinter, was bei der Befragung auch besonders war, dass wir auch von über 400 Haushalten wirklich beide Perspektiven in der Befragung hatten. Also wir haben quasi die Befragung ausgespielt und dann gefragt, können wir auch ihren Partner oder ihre Partnerin sozusagen befragen. Und das heißt, wir haben wirklich nicht nur die Einschätzung über andere, sondern von einer gewissen Teilgruppe auch beide Perspektiven in den Daten. Genau. Und in der ersten Studie haben wir uns eher die Arbeitszeitpräferenzen angeguckt und in der dritten dann ganz konkret auf Elternzeit, also auf ein ganz konkretes eine Maßnahme. Und in der zweiten Studie, aber wo es auch heute drum gehen soll, haben wir uns eben vor allem den Kern der Prozesse in den Paaren angeguckt. Also wie geht es eigentlich jetzt mit der Arbeitsaufteilung in den Paaren? Welche Rolle spielen eben die Geschlechter, also Geschlechterrollen und welche Rahmenbedingungen bedingen eben diesen Aushandlungsprozess? Und deshalb so eine Dreiteiligkeit, die alle auf einen Datensatz zurückgehen, aber weil da so eine Fülle an Informationen sind, konnten wir das ganz gut nochmal aufteilen und eben drei Fokusthemen da auch beleuchten.
Ich hätte ja tatsächlich gerne über alle drei Teile gesprochen, aber musste mich tatsächlich jetzt doch auf eine beschränken, bin aber froh, dass wir uns genau dem zweiten Teil heute eben widmen und möchte so ein bisschen auch in die Ergebnisse der Studie eben gucken. Und du saßt ja mit dran und wir würden jetzt gerne wissen, einfach auch, ja, wie sieht denn die Verteilung von Haus- und Sorgearbeit in Paarbeziehungen aus? Du hast es ja noch nicht weggegeben im Prinzip, aber genau, wie unterscheiden sich die Wahrnehmungen von Männern und Frauen?
Vielleicht fangen wir nochmal kurz einen kleinen Schritt vorher an, nochmal zu überlegen, was ist eigentlich Haus- und Sorgearbeit? Man verwendet das ja irgendwie immer so, aber was versteht man darunter und was haben auch wir in der Studie darunter verstanden? Man spricht da, also auch oft von Care-Arbeit, das ist wahrscheinlich auch ein Wording, was einigen bekannt ist, oder von reproduktiver Sorgearbeit. Das alles hat ja, also soll natürlich beschreiben, dass das wichtige Tätigkeiten im Haushalt sind, in der Betreuung von Angehörigen, von Kindern, die eben vor allem auch unbezahlt sind. Also das Kriterium verbindet sie so ein bisschen und dass sie aber natürlich, das sind alles Tätigkeiten, die auch wirklich viel Zeit in Anspruch nehmen. Genau. Und in der Studie haben wir versucht, uns dem quasi zu nähern. Also wenn man jetzt nur Haus- und Sorgearbeit abfragt, ist das für einige ja vielleicht auch eine andere Definition und deshalb haben wir uns eine Liste an Tätigkeiten vorgenommen. Also da sind Dinge drin wie Wäsche waschen, einkaufen, spülen, aber auch Behördengänge, kleinere Reparaturen, also eigentlich alles das, was eben so für das Laufen des Haushalts sozusagen notwendig ist. Und damit haben wir in der Studie quasi das konkret abgefragt und auch so eine kleine Definition mitgegeben. Und jetzt zu den Ergebnissen, was haben wir da jetzt gesehen? Tatsächlich das zentrale Ergebnis ist, dass wir sehen, dass die Wahrnehmung darüber, wer wie viel macht, tatsächlich sehr unterschiedlich ist. Also Männer empfinden die Zuständigkeiten für diese Haushaltsaufgaben deutlich gleichverteilter als Frauen. Das heißt, und auch Männer überschätzen ein bisschen ihren Anteil, dazu gleich nochmal später mehr. Aber erstmal zu der Wahrnehmung, während Männer deutlich häufiger der Ansicht sind, dass beide Partnerinnen in einer Partnerschaft immer oder zumindest meistens gemeinsam für diese Aufgaben zuständig geht, sehen die Frauen die Verantwortung viel häufiger nur bei sich selbst. Also wenn wir das mal in Zahlen uns angucken, dass 68% der Männer eben angeben, dass beide Partnerinnen immer oder meistens gemeinsam für diese Liste an Tätigkeiten zuständig sind. Und die Frauen sehen, dass diese gemeinsame Zuständigkeit aber nur in 44% der Fälle. Und sozusagen jetzt umgekehrt, wenn Frauen weniger das Gemeinsame sehen, sehen sie eben die Zuständigkeit häufiger bei sich. Das sagen nämlich 54% der Frauen, sie sehen das immer oder meistens nur bei sich. Und und nur in 21% der Fälle sehen die Männer die Verantwortung nur bei der Frau. Also hier wirklich einen Unterschied in darüber, wer ist denn zuständig für diese Dinge. Und jetzt kommt noch, dass ich eben angedeutet habe, on top. Also selbst wenn wir diese Gruppe an Personen uns nur vornehmen, wo beide angeben, ja, wir machen das gemeinsam. Also wir teilen uns das wirklich auf. Wir beide, diese Liste an Aufgaben machen wir im Paar meist gemeinsam und gleichmäßig. Sehen wir einen Unterschied in der verwendeten Zeit für diese Tätigkeiten. Und das sind nur bei den Haushaltsaufgaben, also ohne Sorgeverpflichtungen, 4 Stunden Unterschied. Also während die Frau 10,6 Stunden ungefähr die Woche für die Haushaltsaufgaben aufbringt, sind es bei dem Mann nur 6,7. Das heißt auch nicht nur ein Unterschied in der Wahrnehmung, wer was macht, sondern selbst wenn man eigentlich sagt, man macht das gemeinsam, auch noch einen deutlichen Unterschied in der tatsächlich aufgewendeten Zeit.
Das sind aber Zahlen und Daten, die erschreckend weit auseinandergehen.
Ja.
In welchem Zusammenhang spielen da auch Rollenbilder dann womöglich auch eine Rolle?
Die Rollenbilder spielen auf jeden Fall eine zentrale Rolle. Das haben wir auch in der Umfrage quasi dann mit abgefragt. Und wir sehen das eigentlich, ich nehme jetzt mal zwei Aspekte raus, wo wir es ganz deutlich sind. Das ist einerseits, wenn wir eben schauen, nochmal diese Tätigkeiten, die ich eben auch aufgelistet habe, die wir abgefragt haben, zu gucken, wer macht eigentlich welche dieser Tätigkeiten. Und da sehen wir auch da, dass es sozusagen dieses, was man vielleicht auch noch selber im Kopf hat, aber eben so eher Aufgaben, die weiblich tradiert sind oder männlich tradiert sind. Und das sehen wir auch in den Ergebnissen. Also ja, während irgendwie fast 80% der befragten Männer, dass sie zum Beispiel also angeben, die für die Reparaturen zuständig zu sein, dass eher eine traditionelle Männeraufgabe im Haushalt ist, sehen das nur 10% der Frauen bei sich. Andersrum kümmern sich die Frauen eben viel häufiger um die Wäsche und um diese Sorgetätigkeiten, weil uns das einfach ja auch durch unsere Sozialisation und durch das, wie wir in der Gesellschaft leben, auch vorgelebt wird. Die Frauen in dem Sinne oft die Carer, also die Sorgetätigkeiten übernehmen und dafür auch den Blick haben und das ja machen. Das heißt, da sehen wir das einmal sehr deutlich in diesen, ja, ich sag mal, geschlechtsspezifischen Tätigkeiten im Haushalt. Und an der anderen Stelle, wo wir es auch nochmal sehr deutlich sehen, ist bei den Entscheidungsgründen für die Aufteilung. Also wir haben eben auch gefragt, okay, ihr habt euch das in einer gewissen Form aufgeteilt. Welche Gründe waren denn bei eurem Weg zu dieser Aufteilung hin quasi besonders relevant? Und da sehen wir eben auch, dass vor allem so stereotype Kompetenzzuschreibungen und Vorstellungen darüber, wer was wohl besser kann, ja, somit die wichtigsten Gründe sind. Quasi, dass man sagt, ja, meine Partnerin ist besser für das geeignet oder kann das eben auch besser. Und ist auch ganz spannend, dass so sachbezogene Gründe wie jetzt die Infrastruktur eigentlich auch hinter diesen Gründen dahinter zurücktritt. Also wirklich diese Kompetenzzuschreibungen an oberster Stelle stehen. Ja, und also weitere Gründe, wir haben natürlich auch die Karriereperspektiven und Verdienste eingegeben. Und da sieht man das natürlich auch. Ich meine, das ist nochmal ein anderes Thema, da könnten wir nochmal eine ganz andere Session zu machen, aber natürlich, was auch Gender Pay Gap und sozusagen die ganzen Auswirkungen am Arbeitsmarkt selber, die haben natürlich auch Auswirkungen darüber, wie man im Paar über Dinge entscheidet. Und dass man dann zum Beispiel sagt, naja, der Mann hat vielleicht die besseren Karriereaussichten oder den höheren Verdienst. Das trägt natürlich auch zu so einer Entscheidung bei. Aber das sind ja auch alles Rollenbilder, die sich nur in verschiedenen Orten, ich sag mal, reproduzieren. Also sei es jetzt im Haushalt oder am Arbeitsplatz.
Das hat ja dann enorme Auswirkungen auf die Erwerbsbeteiligung von Frauen. Wenn da dann im Prinzip einfach die Sorg- und Hausarbeit auf den Schultern der Frauen so stark beruht, wo bleibt da auch Zeit für Karriereplanung oder ne, zur Weiterentwicklung oder um einfach der Tätigkeit nachzugehen oder vollzeitnah zu arbeiten? Das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Also in dem Zusammenhang sind ja dann Rollenbilder ein unheimliches Hemmnis für die Erwerbsbeteiligung.
Ja.
Das seht ihr auch so.
Ja, total. Eigentlich, du hast ja gerade schon gesagt, die Rechnung ist ja relativ simpel. So, der Tag hat 24 Stunden. Und wenn wir eben sehen, wie viel Zeit in Haus- und Sorgearbeit in diese unbezahlten Tätigkeiten reingeht und wenn dann eben deutlich mehr, also ich habe vorhin von 4 Stunden gesprochen, das ist ja quasi wie ein halber Arbeitstag und wenn das war jetzt sogar noch ohne Kinderbetreuung, also die Zahlen sind dann nochmal deutlich ja, anders, wenn eben auch Pflegebedürftige oder Kinder da mit auch ins Spiel kommen. Ja, und wenn dann von den 24 Stunden viel noch schon auf Schlaf und das eigene und dann eben die Sorge für andere bei drauf geht, dann ist die Zeit also für die bezahlte Erwerbsarbeit eben total begrenzt. Wir sprechen ja dann auch oft von der Teilzeitfalle, weil es sozusagen auch durch diese Aufteilung eine gewisse Pfadabhängigkeit besteht. Also gerade wenn in der Familienphase eben Frauen dann durch diesen zeitlichen Einschränkungen in Teilzeit arbeiten, dass sie das auch relativ langfristig tun, weil sie, also verschiedene Gründe, aber jetzt um mal ein paar zu nennen, natürlich teilweise längere Auszeiten am Arbeitsmarkt haben, vielleicht den Anschluss zu ihrer alten Tätigkeit vielleicht verlieren. Wir reden gleich auch noch über Rahmenbedingungen, die es einem erschweren und verschiedene andere Dinge noch, die sozusagen zu dieser Aufteilung führen, die uns, glaube ich, ja auch bekannt ist, so dieses Hauptverdienermodell. Also man macht quasi eine Arbeitsteilung, eine Spezialisierung auch innerhalb des Paares. Einer geht voll arbeiten und die andere meistens, ich gender hier gar nicht, weil es eben meistens die Frau ist, geht dann eben irgendwie im geringerem Umfang arbeiten, bezahlt arbeiten.
Genau, wir sprechen genau nochmal über die Rahmenbedingungen und auch eben die betriebliche Praxis und inwieweit sich das eben auf das Arbeitsleben und halt auch auf Arbeitgeber oder auf die Unternehmensseite auswirkt. Vielleicht nochmal abschließend, du hast ja jetzt schon kleine Einblicke gegeben in den zweiten Teil der Studienreihe. Gab es irgendein Ergebnis, was dich besonders überrascht hat oder nachdenklich gestimmt hat?
Tatsächlich eine Sache, die sozusagen, das ist eigentlich immer schade, aber dass man durch diese Arbeit, die wir tun, auch nochmal eine Bestätigung für Dinge bekommt, die man selber vielleicht in seinem Umfeld auch wahrnimmt. Und das eine, was mich wirklich so ein bisschen, ja, also ein Stück weit frustriert hat oder andersrum motiviert hat, dass wir daran weiterarbeiten, ist diese Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit am Ende zu sehen. Also wir haben eben auch gesehen, dass wenn wir diese Gründer abfragen, eigentlich recht viele angeben, sie haben den Wunsch nach gleichberechtigter Aufteilung dieser Arbeiten im Paar. Also irgendwie knapp 63% von Männern und Frauen geben an, ja, das ist eigentlich ein wichtiger Grund dafür. Wir wollen es partnerschaftlich aufteilen. Das heißt, der Wunsch ist ja oftmals da, aber dann trifft es irgendwie auf eine Realität, und auf Rahmenbedingungen, ob die gleich nochmal eingehen werden, wo es dann einfach an der Umsetzung scheitert. Und das ist ja wirklich, ja, irgendwie frustrierend zu sehen oder eben motivierend. Wir müssen dann noch einiges tun. Das heißt, ja, also diese Sozialisation wirkt irgendwie noch nachhaltig, aber eigentlich ist auch schon ein Umdenken oder ein Wunsch da. Aber wie kommen wir jetzt dahin, dass alle, die sich das eben auch wünschen, klar, es gibt auch andere Vorstellungen, das ist ja alles gar keine Frage, aber die, die sich eben wünschen, dass die auch die Möglichkeit haben, diesen Wunsch dann Wirklichkeit werden zu lassen. Und ja, also das ist so ein bisschen das, finde ich, was man anekdotisch, also ich zumindest, weiß nicht, vielleicht geht's dir ähnlich, aber in meinem Umfeld gerade schon, in Familien- und Freundeskreis, viele, die vielleicht auch Kinder bekommen haben oder jetzt wieder arbeiten wollen, weil sie schon ein Kind haben, was eigentlich in die Kita gehen könnte und wie viel Hürden man manchmal, also was man aus der Praxis dann auch hört, was es alles so für Hürden gibt, die man da überwinden muss, obwohl jemand eigentlich wieder irgendwie als Lehrerin arbeiten müsste, die ja auch gebraucht wird. Das finde ich schon erschreckend manchmal. Und das ist ein bisschen schade zu sehen, aber gleichzeitig, wie gesagt, motivierend, da dran zu bleiben, weil da ist ja was im Gang. Also
es passiert was und ich glaube auch, dass wir da unbedingt weiter nachdrücken müssen und dranbleiben müssen, wirklich. Und da sind natürlich dann aber auch Unternehmen gefordert. Die können sie nicht komplett da rausnehmen. Und in dem Zusammenhang machen wir jetzt den Schwenker rüber in die betriebliche Praxis. Und genau, warum ist das so ein wichtiges Thema? Und warum ist das keine Privatsache? Und warum sollten Unternehmen sich mit dem Thema befassen? Und wenn sie es nicht machen, was für Risiken kommen da vielleicht sogar auch auf sie zu?
Also ich finde das auch gut, wie du es formuliert hast. Es ist eben keine Privatsache. Ich glaube, es geht uns alle was an und gerade Unternehmen, finde ich, sollten Vereinbarkeit auch als zentralen Aspekt der Fachkräftegewinnung und vor allem auch Fachkräftebindung sehen. Also eigentlich, wenn man überlegt, Vereinbarkeit trifft, glaube ich, mal jeden Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin im Erwerbsleben. Also sei es jetzt die Familiengründung mit Kindern, sei es vielleicht Pflege von Angehörigen durch Krankheit oder von Älteren. Das kann aber auch mal, das wird auch oft noch mit so dazugezählt, ehrenamtliches Engagement sein. Also sozusagen Tätigkeiten, die einfach außerhalb stattfinden, die aber für die Gesellschaft wichtig sind und die dann, wenn man das jetzt mal so in der Breite sieht, vermutlich wirklich fast jeden Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin mal im sozusagen Lebenszyklus mal betreffen. Und deshalb ist es so unverzichtbar, dass Unternehmen sich einfach mit dem Thema auch auseinandersetzen und verschiedene Lösungen anbieten und da auch zeigen, dass sie sich damit auseinandersetzen, dass es für sie auch ein zentraler Punkt ist. Genau, weil wenn man das, glaube ich, tut, kann man ja auch, ich sag mal, die Kosten, die vielleicht durch Fachkräftemangel oder auch durch hohe Fluktuation, weil man es eben nicht schafft, die Mitarbeitenden zu gewinnen oder zu binden, auch ein bisschen vermeiden. Also wenn man vielleicht investiert in eine gute Vereinbarkeit, hat das natürlich auch positive Auswirkungen darauf. Ja, und vielleicht noch so on top, gerade wenn wir über demografischen Wandel und Fachkräftemangel sprechen, sollten wir natürlich auch auf die, ich sag mal, Erwerbspotenziale, sperriges Wort, aber auf die Leute schauen, die ja auch arbeiten wollen. Und auch gerade Frauen sind oftmals gut ausgebildete sozusagen Arbeitskräfte auch, dass wir auch eine Möglichkeit schaffen, diese wertvollen Fachkräfte im Erwerbsleben auch eine Chance bieten zu können. die sie auch wahrnehmen können.
Absolut, da bin ich so bei dir. Was können denn Unternehmen ganz konkret machen, also um Partnerschaftlichkeit oder generell partnerschaftliche Aufgabenteilung zu fördern? Was gibt es da so für Maßnahmen, wenn man das jetzt mal so ein bisschen runtermünzen will? Wie fängt man da an? Womit fängt man da an?
Wir haben auch jetzt auf diese Studie gesehen, auf Studienreihe vor allem immer auch einen Fokus gelegt auf das Thema Zeit. Also Arbeitszeitsouveränität, weil irgendwie am Ende dreht es sich oftmals darum, wie viel Zeit bleibt eigentlich dafür, wie flexibel bin ich, kann ich das anpassen? Und wir machen, sag ich mal, oder machen so ein bisschen eine Unterscheidung in zwei auch Dimensionen davon, dass man einmal sagt, so wie ich eben gesagt habe, irgendwann betrifft es vielleicht jeden Mal, das ist aber eben lebensphasenabhängig, dass man anbietet über Lebensphasen hinweg, eben verschiedene Arbeitszeitmodelle vielleicht auch anzubieten, dass man, also es gibt natürlich sowas auch wie Elternzeit, solches auch proaktiv an, also dass man das natürlich nehmen kann, aber es steht natürlich auch den Leuten zu. Aber auch dazu sein, kann ich meine Wochenarbeitszeit vielleicht anpassen über Lebensphasen hinweg. Also auch da gibt es ja Möglichkeiten. Und dann das Zweite, was so ein bisschen dann ergänzend ist, auch so ein bisschen flexibel und situativ auch Arbeitszeit anpassen zu können. Also wenn ich jetzt gerade zu Hause, sag mal, einen Betreuungsnotfall oder einen Bedarfsfall habe, dass man auch Möglichkeiten bietet, eben, dass es da Lösungen gibt, ohne dass man dann ja in der Bredouille kommt. Also dass man da auch von Unternehmerseite proaktiv Lösungen anbietet, dass man da ja in beiden sozusagen Dimensionen vielleicht gewisse flexible Maßnahmen anbietet. Und ist natürlich sehr bewusst, das geht natürlich auch nicht in allen Jobs. Nicht jeder kann flexibel und vielleicht auch im Homeoffice, also es kommt noch natürlich noch dazu, dass man vielleicht auch flexibel in Sachen des Ortes arbeiten kann. Aber es geht natürlich auf nicht in jeder Tätigkeit. Also gucken wir den ganzen Gesundheitssektor an, aber auch mit Ladenöffnungszeiten oder Präsenz. Also es gibt viele Tätigkeiten, die das natürlich erfordern. Aber auch da sich als Unternehmen zu überlegen, was kann ich denn vielleicht da machen? Also da geht es vielleicht dann mehr darum, diese Dienstpläne auch gemeinsam aufzustellen, auf Bedürfnisse einzugehen oder eben auch Planbarkeit zu schaffen, dass man sagt, okay, es ist zwar nicht so flexibel, aber dafür weiß ich, wie ich meine Betreuungssituation in den nächsten Wochen irgendwie aufstellen muss. Also genau, ganz viel ums Thema Zeit und noch Kultur ist natürlich ein großer Hebel. Also auch Führungskultur, wie lebt man das vor? Wie offen redet man darüber? Wie bindet man das in die Prozesse ein? Vielleicht mal auf diese beiden Faktoren das jetzt hier zu beschränken.
Ich denke auch, dass alles steht und fällt mit dem Bewusstsein auch, ne? Also das
ja.
zum Thema zu machen, Sichtbarkeit zu schaffen, das muss nicht immer die perfekte Lösung sein, sondern einfach sich das als Unternehmen auf die Fahne zu schreiben, mir ist es wichtig und ich gehe in den Austausch mit den Mitarbeitenden.
Genau.
Und manchmal ist es tatsächlich auch einfach nur auch die Anerkennung, ne? Dass gesehen wird, dass man Haus- und Sorgearbeit eben nachgeht und dass es manchmal auch überfordernd ist und es auch dann Terminüberschneidungen gibt, ne? Oder auch mal unvorhergesehen gesehen ist. Und ich denke, das muss weiter vorangetrieben werden.
Ja.
Wir haben ja jetzt auch immer mal wieder so einen Blick darauf geworfen oder immer auf die Frauenseite, sage ich jetzt mal. Und jetzt geht natürlich dann automatisch für mich auch der Blick auf die Männerseite beziehungsweise Väterseite, also Väter und Vereinbarkeit. Was können denn Betriebe ganz konkret tun, um Männer gezielt zu ermutigen, mehr Sorgearbeit zu übernehmen? Wie kriegen wir die ins Machen, die vielleicht noch nicht, die noch zaghaft sind?
Also ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, dass man also erstmal insgesamt Vereinbarkeit nicht als, ich sag mal, Frauenthema immer nur abzustempeln, sondern es gehören wie immer dann irgendwie beide Seiten dazu. Und vielleicht nochmal an dem anzusetzen, was wir jetzt gerade gesagt haben, Stichwort Kultur und auch auf Leute erstmal zugehen. Also da würde ich auch nochmal sagen, ganz klar, dass mit der Übernahme von Sorgearbeit keine Stigmatisierung oder kein Nachteil auch der beruflichen Karriere natürlich einhergehen sollte. Also ja, dass man da einfach sozusagen an der Stelle schon mal ansetzt. Genau, und dann gibt es natürlich Unternehmen, die da auch schon super kreativ unterwegs sind. Also vielleicht immer ein, zwei ganz konkrete Beispiele zu nennen. Eigentlich hatte die Politik zum Beispiel vor, diese Familienstartzeit einzuführen. Also dass man nach der Geburt auch der Partner zu Hause bleiben kann. Ist jetzt aus verschiedenen Gründen nicht so gekommen, wie man das vielleicht erhofft hatte, aber ein Unternehmen hat das quasi selbst eingeführt. Ist klar, vielleicht eher größere Unternehmen, die auch die Ressourcen haben, sowas umzusetzen, aber sozusagen sagen, okay, da ist ein Bedürfnis da und dann lösen wir es eben unternehmensintern irgendwie anders. Oder dass auch es finanzielle Anreize in einem Unternehmen gibt, dass beide Paare Vollzeit nah arbeiten. Also dass man sagt, okay, wenn beide irgendwie so 32, 33 Stunden arbeiten, dann wird das sozusagen finanziell noch ein bisschen supported, diese Aufteilung. Und was, womit wir uns auch gerade noch ein bisschen mehr beschäftigen, nicht nur zu sagen, wie macht man es intern wirklich, welche Maßnahmen gibt es, sondern wie werben Unternehmen auch damit. Also wir haben uns noch in einer anderen Studie, aber Online-Stellenanzeigen mal angeschaut und geguckt, wie findet da eigentlich diese oder wie finden Vereinbarkeitsangebote mit da statt. Also auch vielleicht Unterstützung bei der Kita oder eine Betriebskita und all diese Dinge. Und auch da gibt es natürlich noch Potenzial, das auch wirklich ja zu einem Thema nach innen und nach außen quasi zu machen. Vielleicht noch ein letzter Punkt, Hard Facts auch ein bisschen schaffen. Also zu schauen, wie gut sind wir eigentlich und dann Indikatoren schaffen. Also wie ist unsere Rückkehrquote nach Elternzeit eigentlich? Wie viele Männer nehmen bei uns Elternzeit? Da gibt es auf jeden Fall auch ja, Anhaltspunkte, wie man das vielleicht für sich so ein bisschen messbar macht. Und indem man das messbar macht, gibt man dem natürlich auch, also wie du es eben gesagt hast, die Aufmerksamkeit und zeigt uns, ist das ein ernstes Thema. Und wir wollen da was tun und wir gucken erstmal, wie gut sind wir eigentlich aufgestellt. Das vielleicht mal so als kleine Punkte.
Vielen Dank, das war schon eine ganze Menge, glaube ich, und gibt tolle, tolle Anreize, da weiter mal drüber nachzudenken und zu schauen, ja, wie ist man denn eigentlich aufgestellt, was machen wir denn davon? Und manchmal ist es ganz niedrigschwellig. Es gibt sicherlich auch Instrumente, die brauchen ein gewisses Budget, aber grundsätzlich mal zu gucken, wie sind denn unsere Stellenanzeigen aufgebaut? Erwähnen wir oder inwieweit ist Familienfreundlichkeit für uns wichtig? Können wir das implementieren? Und macht man ja auch dann als Arbeitgeber so eine gewisse Attraktivität aus und ist unheimlich wichtig, weil ich auch gerade sehe, dass im Chat der Väterleitfaden genannt worden ist. Da vielleicht auch nochmal ein netter, kurzer Hinweis, weil die Zeit natürlich auch wieder rennt. Wir haben im Väterleitfaden veröffentlicht und er enthält ganz tolle Praxisbeispiele, Experteninterviews, Checklisten für eben eine proaktive, väterorientierte Personalpolitik. Also schauen Sie da auch gerne nochmal rein und holen sich Inspiration. Genau, nochmal zum Abschluss, liebe Luisa. Was können denn unsere Hörer und Hörerinnen schon vielleicht morgen tun, um partnerschaftliche Aufgabenteilung zu fördern? Hast du nochmal vielleicht einen letzten Tipp oder einen Gedanken, den du nochmal teilen willst mit den Zugeschalteten?
Ja, ich glaube, ich brauche aber nochmal zwei Gedanken dazu, weil einmal, wenn
Na,
wir
klar.
jetzt sagen, die HörerInnen sozusagen an die vielleicht Privatpersonen uns jetzt erstmal richten, dann würde ich sagen, natürlich können wir zum Beispiel unsichtbare Arbeit sichtbar machen, also versuchen in den Partnerschaften da Lösungen zu finden und vor allem sich auch nicht entmutigen lassen, da auch neue Dinge zu probieren oder auch anzusprechen. Also wir können da, glaube ich, auch versuchen, selber noch unsere Rollen zu reflektieren. Aber ich vielleicht unter in der Hörerinnenschaft auch Leute, die in Entscheiderpositionen in Unternehmen oder vielleicht auch woanders in Politik sitzen, geht es natürlich auch um die Rahmenbedingungen. Also ja, es muss natürlich was passieren, auch in unseren Rollenverständnissen und dem, wie wir uns das wünschen. Aber wir haben eben ja auch gesehen, es scheitert dann oft an den Rahmenbedingungen. Das heißt, wir müssen natürlich eine gute Betreuungsinfrastruktur haben. Es geht auch bis hin zum Steuersystem und so weiter. Also Politik kann da einiges tun, aber auch die Unternehmen. Wir haben gerade über ein paar Beispiele gesprochen. Das alles sorgt natürlich dafür, dass die Rahmenbedingungen sich da verbessern können. Und genau, vielleicht zum Abschluss aber noch, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir offen sind für individuelle Lösungen, für eine Begegnung auf Augenhöhe, dass wir das einfach zum Thema machen, uns auch gegenseitig supporten, auch so solche Veranstaltungen wie heute, irgendwie Erkenntnisse teilen, sozusagen nur, dass wir in der Gemeinschaft auch weiter vorankommen. Genau, und ich kann auch nur sagen, dass wir das auf jeden Fall auch in Zukunft weiter tun werden, nur weil diese Studienreihe jetzt vorliegt, ist unsere Arbeit nicht beendet. Gerade mit meiner Kollegin Michaela Herrmann zusammen, da machen wir auf jeden Fall einiges und wer mag, kann uns da auch in der Arbeit verfolgen, in der Hoffnung, dass wir auch mit guten Argumenten dazu beitragen können, dass genau dieser Wandel langfristig auch passiert.
Liebe Luisa, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke dir für den Austausch, für deinen wertvollen Input und ich danke allen Zugeschalteten fürs Zuhören. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und tatsächlich war das die letzte Folge für 2025. Aber keine Sorge, wir sind im Frühjahr nächsten Jahres natürlich wieder für Sie da und haben dann auch neue spannende Vereinbarkeitsthemen für Sie parat. Und ja, bis dahin bleiben Sie gesund und bis bald. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank dir auch.